Wir reden über das Buch Schluss mit der Geduld, jeder kann was bewirken. Eine Anleitung für kompromisslose Demokraten, ein Buch, was Philipp Bruch geschrieben hat, den ich jetzt hier zum Interview habe. Erstmal schön, dass es geklappt hat und hallo.
Schönen guten Tag.
In dem Buch geht es um einen Aufruf zu handeln. Es geht um die Demokratie, die in Gefahr ist und die es wieder gilt zu erhalten oder wiederherzustellen oder so im groben Umfang. Die Kritik an Medien, vor allem die an Talkshows, nimmt im ersten Teil des Buches einen ziemlich großen Teil ein. Und da geht es vor allem um die Themen, die gesetzt werden, wie die beschrieben werden, aber auch um die Leute, die dann in den Talkshows sitzen. Da sitzen die Falschen, sagen sie. Da müssten eigentlich Betroffene, Experten und vor allem Intellektuelle wieder sitzen. Warum? Was macht den Unterschied zu eben der Situation, wenn Politikerinnen da sitzen?
Ja, also ich bin der Meinung, tatsächlich Politiker raus aus den Talkshows, weil das ein häufiges Missverständnis von uns ist, dass wir denken, eine politische Debatte wird dadurch politisch, indem man möglichst viele Politiker da reinstopft. Und das glaube ich nicht. Die Debatten, die wir haben, werden dann wahnsinnig langweilig. Und ich glaube tatsächlich, dass Talkshows wahnsinnig wichtig sind in diesem Land, auch zur Prägung und Formierung eines politischen Diskurses. Und dass wir sie nicht aufgeben dürfen, sondern dass sie eben spannender gemacht werden müssen. Und da gibt es viele Ideen. Eine, die ich da so als Bild vor meinem geistigen Auge habe, ist, dass wenn man schon einen Politiker von der AfD beispielsweise einlädt in eine Talkshow, dass dann vier Experten da sitzen, wir sind ja eine Expertokratie, nämlich vier Experten für den Faschismus. Also beispielsweise vier renommierte Historikerinnen und Historiker, die über die Machtergreifung der NSDAP gearbeitet haben und jetzt diese Personen dann konfrontieren.
Okay, so wären quasi Talkshows dann wieder was sie leisten sollten. Was machen denn sonst so Formate? Ich denke manchmal bei der Tagesschau 15 Minuten. Wie soll da irgendwie alles reinpassen, was an dem Tag wichtig sei? Also sind so klassische TV-Formate in dem Fall überhaupt noch in die Zeit passend? Oder müsste sich quasi generell so in dem medialen Bereich, was die Formate angeht, auch was ändern?
Ich glaube an den Formaten nicht, weil die sind alle zugeschnitten auf bestimmte Bedürfnisse. Wie Sie sagen, ist die Tagesschau natürlich für diese 10, 11 Minuten nach 8 und das fasst das Wichtigste am Tag zusammen. Aber was sich ändern muss, sind die Inszenierungen und die Rituale. Also es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite so etwas haben wie eine Gewöhnung an den Faschismus. Also wir haben uns alle auch schon viel zu sehr dran gewöhnt. Und wie funktioniert das? Wie läuft das ab? Und da macht so ein Format wie die Tagesschau maßgeblich mit. Also es gibt dann ein Thema, beispielsweise die neue Rentenpolitik der Regierung. Und dann werden reihum die Fraktionsvorsitzenden aller Bundestagsparteien befragt zu diesem Thema. Und weil die AfD ja in diesem Land bereits drittstärkste Kraft ist, wird sie meistens dann auch noch zuerst gefragt um ihre Meinung. Und dann kommt es zu dieser absurden Situation, dass ein anerkannter Holocaust-Relativierer wie Alexander Gauland etwas zur Rentenpolitik sagt. Der macht aber nicht Politik, um irgendwas zur Rentenpolitik zu sagen, sondern um die deutsche Nachkriegsordnung aufzulösen. Und daran dürfen wir uns nicht gewöhnen. Das ist nicht normal, das ist überhaupt nicht normal und man darf es auch nicht normalisieren. Mein Vorschlag ist da so eine Art Triggerwarnung, also wie wir das auf Zigarettenpäckchen kennen, mit einem lauten Beep, also auch für die schwerhörigeren Zuschauerinnen der Tagesschau, dass also zuvor kommt, dass jetzt ein Holocaust-Relativierer kommt, der mit der bundesdeutschen Nachkriegsordnung brechen will und für den eben der Holocaust nichts ist, woran wir noch lange denken sollen.
Mit Rechten reden ist also keine gute Alternative, eher über sie und sie zu analysieren. Bei jemandem wie Alexander Gauland, ja, da kann ich es mir vorstellen, da verstehe ich auch die Triggerwarnung, aber wo wird die Grenze gezogen? Also wenn ich jetzt meine Nachbarin habe, die mir irgendwelche rassistischen Sachen erzählt, aber eigentlich ein ganz normaler Mensch ist, wo mache ich quasi die Grenze, wenn es darum geht, eben mit Rechten nicht zu reden? Wann ist jemand rechts? Also das ist dann schwierig.
Ja, also ich glaube, wir müssen wieder viel mehr unterscheiden zwischen einer politischen Strategie und dem, was den Alltag bewältigt. Also für eine politische Strategie taugt mit rechten Reden nicht. Seit 5 Jahren scheitern wir darin wahnsinnig und seit 5 Jahren steigen die Wahlumfragen und die Wahlergebnisse auch ins Unermessliche. Also die AfD ist weit davon entfernt, eine Splitterpartei zu sein und das ist hochgradig gefährlich, weil wir das Missverständnis haben, dass eine faschistische Partei, eine Partei, die vielleicht eine Diktatur einführen will oder zumindest die Demokratie in der Form, wie wir sie kennen, beerdigt, die braucht nicht 100% der Wählerstimmen. Die braucht, ja, aus der Geschichte wissen wir 33,1%. Das ist das Wahlergebnis der NSDAP im November 32. Und da sind wir fast. Also da sind, ist es sozusagen in der Hälfte, wenn wir die Umfrageergebnisse anschauen. Und für mich kommt alles darauf an, da wirklich zu unterscheiden zwischen der politischen Sphäre, die in diesem Land, habe ich manchmal den Eindruck, auch gar nicht so furchtbar viele Menschen interessiert. Also ich habe ja wirklich die große Sorge, dass wahrscheinlich 60 Millionen der Deutschen ein AfD-Regime erdulden würden. Ja?
Es darf niemals dazu kommen, dass die AfD an Regierungen beteiligt wird, schreiben Sie in dem Buch mehrfach. Also es scheint Ihnen sehr wichtig zu sein. Es gibt ja auch die Menschen, die sagen, lass die doch mal Regierung machen, dann erkennen nämlich die ganzen, die sie gewählt haben, dass die auch nur Politik machen und gar nicht so radikal Sachen verändern können, wie sie es vorgeben und dann senken die Zahlen wieder. Aber warum darf das nicht passieren? Was wäre dann, wenn sie mal mit regieren würden?
Weil wir wissen, was demokratiefeindliche Parteien vorhaben. Wir wissen, was die aus den Geschichtsbüchern, das ist furchtbar gefährlich. Gut, es gibt Bewegungen, Organisationen, die waren nicht so forsch und nicht so dreist. Nehmen wir die FPÖ in Österreich. Die hat es gerade mal geschafft, das Innenministerium zu kontaminieren. Die internationalen Geheimdienste haben fortan einen Riesenbogen um Österreich gemacht. Das kann man jetzt als noch nicht so gravierendes Ergebnis bezeichnen. Aber das sieht man denen dann nicht an. Also man sieht ihnen nur die Demokratie- und Verfassungsfeindlichkeit an. Bei uns gerade, wir machen ja also beim Zentrum für politische Schönheit politisch radikale Kunst. Zur Kunstfreiheit, die in der Verfassung steht, bekennt sich die AfD ja bekanntermaßen nicht. Und ja, also wir dürfen uns da nicht täuschen. Also auf gar keinen Fall darf es zu einem mit rechten Regieren kommen. Das ist genau derselbe Fatalismus, der 33 in die große Katastrophe geführt hat.
In dem Bezug zu dieser Zeit, der kommt auch öfter mal im Buch vor und Sie machen auch ein Szenario auf, wie es sich entwickeln könnte in Zukunft auf dem Weg zu einer faschistischen Gesellschaft hier, was dazu passieren müsste und welche Dinge vielleicht schon so passieren. Ich habe das Buch jetzt die Woche über gelesen und in der Zeit quasi ist auch in Halle das passiert, was am Mittwoch passiert ist und ich dachte sofort, das gehört quasi zu dem Punkt der Straßenkämpfe, der Bewegung auf der Straße, die Björn Höcke immer wieder fordert. Ist es Ihnen auch so gegangen, beziehungsweise könnte das da eingeordnet werden oder wie bewerten Sie das?
Ganz genau. Also das Interessante, was vielleicht auch mich nochmal zum Umdenken bringt, ist, dass für mich der Krisenpunkt der Demokratie, was nie passieren darf, die Dissimulierung von politischer Gewalt. Also politische Gewalt und Verbrechen, die passieren, müssen wir immer klar zuordnenbar machen. Ja? Also wenn sie von rechtsextremer Seite begangen werden, dann muss das auch benannt werden. Und das passiert gerade, auch sozusagen in Halle haben wir ja jemanden, der sich auch noch so einkleidet mit Stahlhelm und Hobbyangler-Weste oder was das ist und doch einen Look hat, wie wir ihn kennen aus paramilitärischen Verbänden in Bürgerkriegsgebieten. Und das ist doch eine Direktheit, die ich zwar auch im Buch beschreibe, ich beschreibe sie eher verbaler Art. Also beispielsweise gibt es einen Hooligan-Verband in Chemnitz, der nennt sich Hunara. Das steht für Hooligans, Rassisten, Hooligans, Nationalsozialisten und Rassisten. Und oder Nazis und Rassisten. Und diese Direktheit ist sehr unangenehm. Wir haben inzwischen einen Verband, einen Hooligan-Verband in Braunschweig, der nennt sich Adolf Hitler-Hooligans. Das machen die ganz offen und direkt. Und auch die Gewalt geschieht ganz offen und direkt. Und wovor ich warne und was ich versuche auch im Buch groß auszubreiten, ist eigentlich die politische Strategie, die ich erkenne hinter der NSDAP, hinter dem Machtaufstieg 32, der wirklich enorm ist. Die kommen aus dem Nichts, also 28 ist die NSDAP bei 2,7%. Und von da geht es also wirklich eben in 3,5 Jahren zur Macht. Und das gelingt ihnen mit einem inszenierten Bürgerkrieg tatsächlich. Und diese SA-Verbände in dieser Massivität braucht es vielleicht gar nicht mehr, weil wir eine sehr gewaltarme Gesellschaft sind. Wir sind viel gewaltärmer als die Weimarer Republik. Vielleicht reicht jetzt schon ein Einzelner.
Was sollen wir tun? Das Buch, das fordert dazu auf, etwas zu tun, und aus Ihrer Sicht geht es da um Moral und um Humanität. Wenn ich mir besorgte Bürgerinnen auf Dresdens Straßen angucke, dann haben die auch eine Moral, die jetzt wir vielleicht nicht teilen würden, aber sie haben Gefühle, sie gehen damit in die Öffentlichkeit. Ist unsere Gesellschaft nicht emotional genug oder geht es da eigentlich um was anderes?
Also das Churchill hat mal so sinngemäß gesagt, eine Wahrheit, die man nur so halbherzig oder leidenschaftslos ausdrückt, wird zur Lüge. Und das ist sehr interessant, dass also gerade in puncto Leidenschaft Demokratie und Menschenrechte als etwas gedacht werden oder auch Moral, also oder sagen wir jetzt, um nicht diesen Moralbegriff zu nehmen, wie Sie ihn ausbreiten, sondern Humanität, Dinge sind, die wahnsinnig leidenschaftlich sind, aber im Moment nicht wirklich vertreten werden mit dieser Brisanz und dieser Apokalyptik, die hinter so einem technokratisch anmutenden Begriff wie Menschenrechtsverletzung beispielsweise, dahinter steckt der Massenmord, dahinter steckt der Holocaust, dahinter stecken die Verbrechen an der Menschheit. Und das sozusagen, das verdient es, gehört zu werden. Also wir sollten in meinen Augen keinerlei Angst vor Leidenschaft und Gefühlen und Emotionen haben, auch politischen Emotionen überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben viel zu wenige demokratischer Art. Und das ist ein Problem, was dann eben die AfD wurde in den Landtagen in Sachsen und in Brandenburg ja tatsächlich die stärkste Partei auch unter 30-Jährigen. Und das war ja das völlig Neue. Das heißt, diese Attraktivität von Rechtsextremismus ist natürlich auch in der nachkommenden Generation etwas. Vielleicht auch, weil sie ein Angebot machen an dem, wie sie es beschreiben, an Wut, Empörung, was auch immer. Und das hört man zu wenig von demokratischer Seite. Das ist, glaube ich, ein großer Fehler. Wir haben sehr viele Menschen im Land, die immer misstrauisch sind, wenn irgendwer leidenschaftlich für Demokratie eintritt. Wir brauchen leidenschaftliche Demokraten. Die Demokratie schützt sich nicht selbst. Das müssen wir tun.
Wir haben leider nicht so viel Zeit, deswegen jetzt die Schlussfrage. Das Zentrum für politische Schönheit macht Kunst. Sie sind Künstler und Kunst hat die Möglichkeit, sich der Wirklichkeit von einer anderen Seite zu nähern, wird im Buch weiter hinten beschrieben. Ist das Buch auch so gemeint? Also ist das quasi auch ein künstlerischer Akt in dem Zusammenhang?
Natürlich, Bücher gehören da absolut dazu. Also ob jetzt Sachbücher oder fiktionale Stoffe, das ist völlig egal. Ich nenne das immer wir haben ja die Presse und den Journalismus, den man die vierte Gewalt im Staat nennt. Und für mich sind Kunst, Kultur, Bücher, Intellektuelle diese wabernde fünfte Sphäre, diese fünfte Gewalt im Staat. Und die haben eine Macht, die sind sehr behindert, weil sie viel langsamer arbeiten und sind. Also sie nehmen ihren Beitrag auf, sie schneiden den, dann wird er gesendet. Das dauert. Da ist eine Dauer dahinter. Ein Regisseur arbeitet 2 Jahre an einem Film. Ein Autor arbeitet im Schnitt ein Jahr an einem Buch. Das heißt, diese Werke der Kunst oder der Literatur und der Fiktion, die brauchen unheimlich lange. Das ist ihr Nachteil. Also sozusagen die AfD, die kann also täglich auf den Knopf drücken, die Pressemitteilung rausschicken oder irgendwo in die Kameras und Mikrofone infame, menschenverachtende Dinge sagen. Aber die Kunstsphäre oder diese fünfte Gewalt, die auch eine Art machtkritische Instanz ist und die Macht nicht nur kritisiert, sondern auch einhegt und korrigiert, die braucht länger Zeit. Und trotzdem hat sie etwas, was der Rest nicht hat. Das ist das Interessante. Sie steht mit beiden Beinen auf dem Territorium der Fantasie. des Intellekts, des Geistes. Das tut der Journalismus nur sehr begrenzt. Es gibt natürlich auch intellektuelle Journalisten, dem will ich nicht zu nahe treten. Aber die Werke von Fiktion brechen ein in Gesellschaften und verändern sie. Bis heute, ich mache Ihnen ein Beispiel, wird das Bild, also jetzt wirklich im Wortsinne, das Bild der Weimarer Republik von uns durch Otto Dix Gemälde Säulen der Gesellschaft, Stützen der Gesellschaft geprägt. Das ist doch irre.
Vielleicht auch noch eine nachletzte Frage. Wir haben jetzt hier gleich die Lesung, oder Sie geben die Lesung. Was hoffen Sie sich denn, was bei den Leuten im Kopf passiert? Ja, was hinterher für die Leute anders ist vielleicht?
Ich glaube, dass wir niemanden haben im Land, der so vielleicht sich als moralischer Hardliner beschreiben lässt. Ja? Und ich glaube, dass das auch wahnsinnig wichtig ist, diesen Platz zu besetzen und auch das mal durchzudiskutieren, durchzudebattieren. Also solche Gespräche, wie sie hier stattfinden, auch mit einem sehr geschätzten Radiokollegen von Ihnen, das nehme ich immer wahr, das sind natürlich Dinge, wo Leute kommen und vielleicht auch eine Position sehen oder hören, die im Moment eine absolute randmarginalisierte Position ist, aber natürlich in unserer Zeit des unterströmenden Rechtsextremismus, der die Fundamente tatsächlich dieser Republik zum Einsturz bringen kann. Ich sag mal nicht jetzt nächstes Jahr, aber auf den Blick von 7 Jahren ist das wirklich möglich, ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, welche Optionen haben wir. Und das ist beispielsweise hier jetzt die Churchill-Option, ja, die Anti-Appeasement-Politik. Das war eigentlich etwas, was ich beim Schreiben und Recherchieren des Buches wirklich erschüttert festgestellt habe, dass die Appeasement-Politik gegen die Nazis nichts ist, was außenpolitisch begann, sondern dass die Weimarer Republik förmlich zerrissen wird von dieser innenpolitischen Appeasement-Politik und von dieser Strategie, die in einer absoluten Wirkungslosigkeit und Erfolglosigkeit beziehungsweise Kontra, also sie genau wie wir das haben mit Rechten reden, also das wäre unsere Appeasement-Politik, genauso nur dazu geführt hat, dass immer mehr Menschen diese Partei gewählt haben.